Jetzt müsste das Gerät laufen.
Jetzt müsste das Gerät laufen. Jetzt
kann ich in der Zeit, während das Gerät läuft.
Ich darf den Zuhörern sagen, dass ich ein bisschen verstört bin.
Lieber. Auf, ah, da. Da ist es.
Der Pastor war kreativ.
Ja. Das ist die Rückseite.
Wow.
Ich habe sogar noch ein Video vom. Was ist mein Instagram-Post? Was ist der? Irgendwann lädt. Da ist
das
jetzt,
Problem ist, dass die Zuhörenden jetzt nicht hören können, was wir sehen.
Man muss auf meinen Instagram-Account gehen.
Ton ab.
Folget mir nach. Ich werde euch zu Töpfermeistern machen. So ungefähr. Ich glaube, so heißt das in der Bibel, glaube ich. Ich mache mal den Ton. Guck.
Jetzt habe ich noch nicht verraten, warum ich so ein bisschen verstört bin.
Das wollte ich auch noch gefragt haben. Warum habe ich dich verstört?
Ich kenne den Heiko immer anteilig in Schwarz. Und heute ist außer dem Brillengestell gar nichts dunkel.
Seele?
Die trägst du ja nicht als Kleidungsstück offen für jeden ersichtlichen. Was macht man mit seiner Seele üblicherweise?
Bei Benjamin bin ich der Meinung, der hat die verkauft, weil der beim Kniffel immer gegen mich gewinnt. Und so richtig gewinnt. Also ich weiß nicht, wie der das macht. Der würfelt Sechsen, Straßen, was weiß ich, alles, was er braucht. Immer wie gewünscht gefühlt. Wo ich mir nur denke, ja, super. Nicht armer Tropf sitzt daneben und verliere.
Oh.
Genau. Ich hasse Kniffel.
Oh.
Gerade aus diesem Grund.
Oh.
Bist du hängen geblieben?
Oh.
Schwungrad?
Oh.
Soll ich ein bisschen Kaffee nachgeben?
Auf keinen Fall. Das ist nämlich das nächste leicht Verstörende. Der Herr Pastor trägt also einen sehr schicken, ich würde sagen mintfarbenen Anzug,
ja,
mit weißem Hemd und weißem Schuh.
Mhm.
Und dazu trinkt er aber ein giftgrünes Getränk im blauen Deckel. Das ist jetzt farblich eher ein Bruch.
Es ist lecker. Es ist Mojito ohne Alkohol. Ich kann jetzt kein Product Placement machen.
Nee,
und trinke aber
nicht.
Jetzt einen Schluck und sage ihm dazu. Mmm. Schmeckt minzig. Schmeckt mojitisch. Mojitonisch.
Mojitonisch. Damit sind wir so ein bisschen beim Thema heute angefangen. Unser Thema beginnt auch mit M.
Oh, ich bin gerade heute so albern. Ich bin urlaubsreif. Aber ja, eigentlich ist das Thema nicht so albern, dass man so albern sein könnte. Muss ich jetzt das Lateinische aussprechen?
Bitte darum.
Memento mori.
Der Latein studierte.
Memento mori. Jetzt darfst du das Deutsche sagen.
Nee, mach fertig.
Das ist nicht das Deutsche. Bedenke, dass du sterblich bist. Besser wird es heute nicht vom intellektuellen Niveau. Ich warne euch dich jetzt schon mal vor.
Wir zwei sind auch so verstrahlt, dass wir ohne unseren Einstieg gestartet sind.
Ich habe doch Kuckuck gesagt, glaube ich. Und dann warst du verstört.
Ich, oh Gott.
Wir fangen jetzt nicht nochmal an, wir sagen jetzt einfach nochmal Hallo, schön, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen.
Ich wollte jetzt sagen zu A und O, aber schon singend.
Zu Lehrer, Tochter und Zimmermannssohn. A und Ohr ist schon ein paar Tage zurück.
Ja, es passt aber zum Thema, weil es ist endlich gewesen. Da ist eine Überleitung gewesen zum eigentlichen Thema der Folge.
Genau. Heute geht es so ein bisschen um Sterblichkeit.
Vergänglichkeit.
Trauer.
Das
Vergänglichkeit.
Auch, ja. Ja.
Und dafür gibt es tatsächlich einen Tag.
Genau, das war eigentlich der Hintergrund, warum wir uns dazu entschieden haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Welcher Tag ist das?
Der 8. August. Und das fand ich ganz spannend, weil ich dachte, wie kommt man denn darauf, mitten im Sommer, wo wir ja sonst eher Kirmes und Freibad haben, einen nicht so unwichtigen Thementag zu platzieren. Und habe dann in der Recherche gelernt, dass Iris Willecke, diejenige, die das sozusagen in Deutschland bekannt gemacht hat oder bekannt macht, immer noch bis heute, dass die Initiative aus Down Under übernommen hat. Die Idee stammt aus Australien und da ist der Dying to Know Day auch der 8. August. Und ich finde
Dying to Know
eigentlich eine noch spannendere Bezeichnung, weil genau darum geht es ja. Die Idee für diesen Tag ist,
ja,
zu sagen, wir rücken Vergänglichkeit, Sterben, Tod, Trauer und auch Vorsorge zu diesem Thema ins gesellschaftliche Bewusstsein.
Ich hänge gerade immer noch ein bisschen an der Formulierung Dying to Know, weil ich nicht im Ansatz es halbwegs aus dem Kopf gut übersetzen kann, dass es nicht so holprig klingt.
Na, ich würde sagen, ums Sterben Wissen Tag.
Ums Sterben, okay, ja.
So hätte ich das jetzt
übersetzt. Es hat ein Wortspiel, so im Sinne von I'm dying to know when Anke would arrive. Also ich bin, also so. Also
jetzt
ich,
aber.
Ja, ja. Also ich, es hat sowas von neugierig sein ja auch. Also
ja,
ich,
ja, ja.
Ich sterbe zu wissen. Also ja. das Wortspiel sehe ich auch noch gerade da drin. Interessant. Finde ich cooler als Memento Mori. Gerade, aber es ist okay.
Ja, das ist alles eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Und zusätzlich kam auch noch die Idee, das beim 8.8. zu belassen, weil wenn wir die 8 querlegen,
oh,
haben wir
fuchsig
ein Unendlichkeitszeichen. Deswegen war das meine Vorbereitung auf den Podcast.
Hast schon fast Dan Brown-Züge.
Dass ich ein paar Unendlichkeitszeichen gemalt habe. Ja, aber es ist spitz, finde ich, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Darf man ein bisschen um die Ecke mitdenken.
Mhm.
Und deswegen ist es also der 8.8. Und die Idee ist im Grunde, dass man eben damit auch darauf aufmerksam macht, dass unsere westliche Welt ja nicht dafür bekannt ist, sich mit Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen zu wollen. So üblicherweise ist das ja kein Thema für einen Küchentisch, wo man gerade beim Stück Kuchen oder mal zwischen Tür und Angel mal kurz so Gespräch drauf bringt. Und ne, da ja so ein bisschen auch die Sinnfrage der Endlichkeit steht und damit ja auch die Aspekte eines sinnerfüllten Lebens.
Mhm. Wobei ich ja tatsächlich bei Memento Mori irgendwie schon irgendwo Assoziationen hatte, die nicht direkt so, so tiefgehend in Sterbevorsorge waren, sondern irgendwie, ich hatte da oft irgendwie im Leben schon mal Bezugspunkte zu diesem Wortkonstrukt gefunden. Als begnadeter Museumsgänger im Urlaub, ich öfter schon über diese klassischen, man nennt das in der Kunst Vanitas, Stillleben, gestolpert.
Mhm.
Da hatten wir eben auch noch drüber gesprochen. Das hat für mich so den Fingerzeig von wegen, denk mal dran, dass du irgendwann aus den Latschen kippst und dann liegst du da und bist nur noch am Liegen, weil tot. Also das fand ich schon immer irgendwie in Museen faszinierend, weil das durchaus künstlerisch oft gut umgesetzt wird, was man da so alles sieht und was man da verwendet. Also mir eigentlich immer ganz gut gefallen.
Verortet ist es, glaube ich, im Barock, ne?
Das hattest du eben gesagt. Ja, ich war mir sicher, dass es irgendwie ein neuzeitlicheres Phänomen ist, dieses Vanitas-Stillleben. Ich meine auch, es gäbe irgendwie so eine, ich glaube, das nicht eine generelle Kunstrichtung des Memento Mori gibt. Also mir sagte das aus irgendeinem anderen Zusammenhang auch noch irgendwas. Aber wie gesagt, bei den Vanitas-Stillleben war ich relativ stabil, weil das irgendwie ein Phänomen, was Barock, glaube ich, ja.
Hast du denn irgendwas konkret im Auge für denjenigen, der gerade zuhört und sagt, war nie was?
Ich sehe da immer irgendwie so Totenköpfe, Sanduhren, Würfel habe ich öfter irgendwo schon mal gesehen, Federn, verwelktes Blumengedöne. Also es ist meistens sehr dunkel gehalten und dann so irgendwie so stilllebenmäßig angeordnet. Bildmitte hast du dann irgendwie so ein Konvolut an Symbolen für Vergänglichkeit vor irgendwelchen Vorhängen auf Tischen und dann in wechselnden Aufstellungen, wie gesagt, Totenköpfe, ausgepustete Kerzen, glaube ich, hat man da auch schon mal. An Würfel kann ich mich erinnern. die sind da auch drauf. Sanduhren habe ich auch schon mal gesehen. Ich meine auch so fischkrätenmäßig, bin mir aber nicht sicher.
Ich frage mich, wer sich da so die Bude hängen wollte.
Ich weiß nicht, warum man das. Also es war früher irgendwie, das finde ich, also wenn wir drüber reden, durchaus interessant, dass es eigentlich in all den Museen, in denen ich gab, so Kunstmuseenmäßig, da hängen immer mindestens mal 3, 4 von diesen Vanitas-Bildern rum.
Ja, und das sind ja schon zentrale Symbole, ne? Wenn wir an die Sanduhr oder die Totenköpfe denken, die dann stehen für die Zeit ist abgelaufen. Oder die welke Blume irgendwie für körperlichen Verfall oder das faulige Obst.
Ja, ich habe für mich halt immer irgendwie die Frage, warum hängt, sollte man sich das ins Wohnzimmer hängen? Warum sollte man das in Auftrag geben? Ob das ein, also aus religiösen Hintergründen würde ich ja sagen, ist es so dieses berühmte, denk dran, dass du stirbst, krieg dein Leben auf die Reihe, benimm dich, kehr um und glaub an das Evangelium mäßig. Ist also so der berühmte, ist es ein Audiomedium? Ich weiß, der berühmte erhobene Zeigefinger, der schimpfende Priester oben in der
Kanzel,
so, das Ende ist nah.
Ja, und das war das, was meine Recherche dazu auch ergeben hat, ne, dass man ja sagt, irgendwie die großen römischen Feldherren sind abgebildet auf Gemälden, die immer irgendeine Form von Sklaven neben sich stehen haben, der einen Lorbeerkranz über den Kopf hält nach einem erfolgreichen Sieg und gleichzeitig beständig
bedenke, dass du sterblich bist, bedenke, dass du sterblich bist.
Genau.
Aber das hat eine andere Qualität.
So, ne? Aber diese Form von Warnung vor Hybris im Sinne von göttlichem Übermut findet man ja dann da ja schon auch wieder, dass im Grunde dieses Stillleben an der Wand dir sagt.
Also ich weiß nicht, also ich würde das würde ich das trennen. Also bei dem Stillleben ist es für mich eher so dieser Gedanke von Sündhaftigkeit, von Fehlern, von Endlichkeit, dass du umkehren musst, weil jetzt hast du noch die Gelegenheit, dich zu verbessern, dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Also quasi während der Triumphzug akzentuiert, dass du daran denken sollst, dass du nicht Gott bist, solltest du beim Vanitas-Stillleben wahrscheinlich aus meiner Perspektive daran denken, dass du nur ein Mensch bist und Menschen machen Fehler, Menschen sind sündhaft, Menschen sind schlecht, also musst du unbedingt umkehren, dass du in der Zeit, die dir noch bleibt, ein besserer Mensch wirst, damit du nicht in die Hölle kommst. Und das ist so für mich.
Okay.
Wenn das eine eher so, du bist nicht Gott, denk ja dran, du machst Fehler, ist es, also die Fehler so ein klein bisschen betont, ist das andere ein, an dir ist nicht wirklich viel Gutes, weil du bist nur ein Mensch. Ich würde es irgendwie.
Ein Grund mehr, so ein Bild nicht ins Wohnzimmer zu
machen. Ja, also mir liegt beides nicht.
Gleichzeitig muss ich sagen, finde ich diese Perspektive auf die erloschene Kerze und ich sage jetzt mal die Übersetzung zu. So ein menschliches Leben ist nur ein Hauch. Ist ja schon auch spannend zu betrachten.
Ja, wobei ich da auch noch eine andere Perspektive sehe, so berufsbedingt und eigentlich tatsächlich passend zum Tag. Ich war heute Morgen bei den in Anführungszeichen, meinen Schwestern, die sonst immer in Remagen waren, die jetzt momentan in Godesberg sind für 2 Jahre, weil die ihr Kloster umbauen zur Messe. Da ist die 101-jährige Schwester Ludgera, die ungefähr so aussieht, als sei sie 75.
Ach Gott.
Wo ich mir auch immer denke, wenn ich vor dir stehe. 101 Jahre. Ja. Es ist unfassbar. Das war 1925.
Ja.
Und ich habe letztes Jahr die älteste Schwester beigesetzt, Schwester Domitilla, mit 116 oder 14.
Wow.
Ich dann auch davor schon gedacht, ach du großer Gott.
Klosterleben scheint einem nicht schlecht zu bekommen.
Ja, wenn ich dann so da rechne und da stehe, so 115, das war 1911, 12. Was da an Geschichte alles passiert ist.
Ja.
Und du hast das alles mitgekriegt. Und da stehe ich als nicht mal 40-Jähriger daneben davor und denke mir, um Gottes Willen, wie viel Zeit und was die alles erlebt hat, wie viele Veränderungen und das ist quasi mit einem Fingerschnipp dann irgendwie vorbei, dann kommt keine Erinnerung mehr dazu. Das ist ja das eine. Aber auf der anderen Seite, also bin ich bei der Kerze, dass das ja immer nur so ein kleines Teilstück Welt ist, aber das ist schon Wahnsinn, wenn du das so miteinander vergleichst. So die alte Schwester Ludgera und der junge Herr, hast du.
Noch, die Betonung liegt auf noch keine 40.
Ja, ja.
Ja. Ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt nicht gerade ins Museum gehen, ob es irgendwas gibt, wo man auch in neuerer Zeit vielleicht Erfahrung mit diesem Thema im Memento Mori hätte gemacht haben können. Und dann ist mir eingefallen, ja, aber dafür muss man wahrscheinlich jetzt auch schon dann irgendwie an die 40 sein, um den Film zu können, dass, glaube ich, Rendezvous mit Joe Black. Och. Ja, aber inhaltlich greift er das doch auf.
Ich bin bei Brad Pitt Filmen, wenn sie dann noch mit Gwyneth Paltrow, glaube ich, sind.
Das war, ich weiß nicht, wer die weibliche Schauspielerin war, aber
du ja. Du hattest nur Augen für Brad Pitt, für den
jungen. Sonst wäre ich nicht in den Film gegangen.
Für den, in Anführungszeichen, jungen Brad Pitt.
Damals war der jung, ich war ja damals auch noch jung.
Anthony Hopkins spielt auf jeden Fall mit, das ist der Vater der Frau. Ja. Ich habe den Film nie gesehen.
Genau, aber ich würde sagen, der bildet das ja ab. Also der Teufel in Form von Brad Pitt steigt ja im Grunde auf die Erde hinab und will mal Leben auf der Erde erleben.
Ja.
Und schlüpft in den Körper eines jungen Mannes, der, ich glaube, beim Verkehrsunfall ums Leben kommt und dockt sich sozusagen an den Vater und Unternehmenseigentümer an und verguckt sich in dessen Tochter. Und sagt ihm, ne, solange du mir hier den Zugang zur Welt ermöglichst, lasse ich dich auf diesem Erdenball. Und dann gerät aber das Unternehmen in Schieflage und. Und passieren allerhand für Intrigen und Dramatiken. Und am Ende geht es aber gut aus. Er nimmt den Firmeneigentümer mit, überlegt auch, die Tochter mitzunehmen, lässt sie dann aber zurück. Und die kommt dann am Ende mit dem, in dessen Körper er war, irgendwie. Es gibt ein Happy End auf alle Fälle.
Das ist ja ein romantischer Film, weil heißt ja auch Rendezvous.
Ja.
Wobei ich tatsächlich glaube, in den, das ist 90er gewesen. Mhm. Ne?
Aber inhaltlich habe ich gedacht, das passt.
So, ja, mit dem. Wenn ich über Filme nachdenke, ist das Motiv schon auch irgendwie immer mal da. Also ich glaube, das Beste kommt zum Schluss. Das mit der Bucketlist, das ist auch so angelegt. Mhm. Wenn
stimmt.
Ich, das hat,
ja,
das hat so.
Ja.
The Sixth Sense.
Den habe ich nicht gesehen.
Das ist, glaube ich, auch mit Ich sehe tote Menschen.
Ja, sehr sympathisch, ja.
Das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist schon auch irgendwo so ein Thema, was immer irgendwo, also ich glaube, filmisch hat der Tod schon immer irgendwo fasziniert. Weil es ja irgendwo auch geistesgeschichtlich, ideologisch, menschlich so die äußerste und letzte Grenze ist. Was ich ja auch modern, aktuell ja eher so als, wenn man diese, ich krieg das Fachwort nicht zusammen, aber diese Medizinströmung, die radikal auf Verjüngen und Life-Expanding-mäßig, also Lebensverlängern so lange wie möglich, was ist das, De-Aging? Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe nur die Wahlplakate der Partei gesehen.
Es gibt da irgendwie so ein mittlerweile so ein Riesentrend, das Leben entweder so lange wie möglich zu machen oder dann diese ganzen abstrusen Dinge von Kryokonservierung des Körpers, bis die Medizin so weit fortgeschritten ist, dass man alles heilen kann. Weil ja irgendwie der Mensch in seiner Art dazu neigt, ja den Tod so lange wie möglich aus dem Leben rauszuhalten und das Leben so lange wie möglich zu verlängern.
Gut, heute schlagen wir ja keine Zeitschriften mehr auf. Wir sind irgendwie in Social Media, aber da sehen wir ja genau das. Wir sehen geglättete Frauengesichter, wo man dann nicht ins Dekolleté und auf die Hände schauen darf, weil das Alter sich dann da halt doch bemerkbar macht. Wir nehmen irgendwelche Pillen zur optischen Verjüngung und ja, also das das gut, gehört ja schon dazu.
Ich finde auch so in der Sprache, also ich merke das beruflich tatsächlich, das fällt mir jedes Mal irgendwie auf, wenn ich mit Leuten irgendwie spreche über ihre verstorbenen Angehörigen, dass das Wort Sterben eher gemieden wird. Also es ist dann eher so ein, dann ist sie eingeschlafen, sie hat jetzt ihren Frieden. Also es werden immer diese Bildwörter, Chiffren gern benutzt. Aber das Wort sterben ist eher in Gesprächskontexten, bei Trauergesprächen für mich eher selten. Also das, meine Gesprächseinstiege sind immer so, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt plötzlich gestorben ist oder nicht. Und dann, ja, also von meiner Seite schon eher, aber so auf der Angehörigenseite ist dann für sie ist jetzt, oder für ihn ist jetzt besser, ist jetzt erlöst, konnte in Frieden gehen, ist dann eingeschlafen. Also es werden alle diese, für meinem Empfinden, milderen Formen, das auszudrücken, was jetzt da passiert ist, verwendet. Also das ist mir öfter schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das, woran das liegt, ob das einfach freundlicher klingt, ob es mit der Trauerphase zu tun hat. Ich habe mich da öfter schon zu im Kopf mit Fragen beschäftigt.
Geht es da ganz häufig nicht auch einfach um Berührungspunkte mit dem Thema? Also hast du eine Erinnerung daran, wann du das erste Mal mit auf dem Friedhof warst?
Ich habe da keine Erinnerung, aber so ein bisschen an den Tod meiner Oma. Sie ist 1996, müsste das gewesen sein, dass die Oma Lotte gestorben ist. Ja, also da habe ich dunkle Erinnerung, dass ich irgendwann dann in der Schule war und dann erzählt habe, dass meine Oma gestern gestorben ist. Aber auf die Beerdigung, ich weiß, dass ich beim Trauergespräch mit dabei war, weil das auch noch so verzwickt war, weil meine Oma nicht katholisch war und meine Mama wollte, dass die katholisch beigesetzt wird. Da haben wir extra den Nachbarpfarrer gefragt, ob der das, den Pastor gefragt, ob der das machen wird. Der hat das gemacht. Also ich habe nur so ganz fetzenmäßige Erinnerungen. Also das ist halt auch 30 Jahre her? 30 Jahre her. Da war ich 9. Also von daher.
Ja.
Also das war meine erste Beerdigung. Und auf so vielen Beerdigungen privater Art war ich halt auch. Also ich bin ziemlich oft auf dem Friedhof, aber privat auf Beerdigungen noch nicht so viel. Hast das mal 10 Mal gewesen sein?
Oh, das reicht bei mir wahrscheinlich nicht. An Beerdigungsbesuchen. Ich kann es tatsächlich auch nicht mehr sagen. Ich weiß aber, dass Tod und Sterben bei mir zu Hause durchaus ein Thema war und ich das eigentlich immer spannend fand, weil mein Opa total gerne auf Beerdigungen gegangen ist. Der hat immer als Sargträger unterstützt und dann hat er sich immer schick gemacht mit einem schwarzen Anzug und dann ging der total beschwingt aus dem Haus. Also ich habe das, glaube ich, gar nicht in meinem Kopf erstmal gar nicht negativ konnotiert und in meinem Ministrantinnen-Dasein gehörte so eine Beerdigung eigentlich auch immer zu einer positiven Besetzung, weil bei Hochzeiten und Beerdigungen hast du immer 5 Mark gekriegt im Anschluss. Und, okay, ja. Und so ein, jetzt hantiere ich mit den Fingern, hier so ein Trauerkärtchen.
Ah, so ein Totenbildchen.
So ein Totenbildchen, mit denen man dann nachher gefeilscht hat mit den anderen, wer die schöneren Motive hat.
Ja, aber ich, so wie du das beschreibst, würde ich das schon auch erleben, also für mich behaupten, dass es bei uns einen etwas natürlicheren Umgang damit gab, weil es irgendwie halt authentisch zum Leben mit dazugehört hat. Also da wurde nie so ein, also negativ erlebe ich das schon öfter mal, dass so das Thema im Raum steht bei Familienangehörigen, ja, wir wissen nicht, ob wir unsere Kinder mit auf den Friedhof bringen. Und Kinder jetzt nicht so 12, sondern jünger, also so die kleineren Kinder, die die schon irgendwo Dinge wahrnehmen, sprechen können, also so aus der vermeintliche Schutz davor. Also das erlebe ich schon auch als Thema, das kann man denen ja noch nicht zumuten.
Und gleichzeitig erlebe ich, oder jetzt, ich sag mal, so vor 10 Jahren habe ich erlebt in meinem Bekanntenkreis, dass Erwachsene total überfordert waren, auf eine Beerdigung zu gehen, weil die von ihren Eltern, ich würde jetzt in meinen Worten sagen, ferngehalten wurden. Ne? Und dann war man irgendwie 28, 29, 30 und dann ist im Freundeskreis der Vater überraschend verstorben und dann sah man sich natürlich verpflichtet, auf die Beerdigung zu gehen und war aber dann völlig überfordert, weil man mit den herrschenden Riten und den ungeschriebenen Gesetzen auf dem Friedhof überhaupt nichts anfangen konnte und völlig überfordert war. Und es gehört, also diese Form von Endlichkeit gehört zu unserem Leben nun mal einfach mit dazu. Und idealerweise dürfen wir alle 114, 116, 120 werden und das nicht als Vollpflegefall in einem Seniorenheim, sondern indem wir altersangemessen irgendwie noch an der Gesellschaft teilhaben können.
Kannst aber auch vom Gurkenlaster gleich da vorne vor der Tür überfahren werden.
Das diese Sicherheit haben wir aber leider nun mal nicht. Ne? Ja. Und deswegen
Das erinnert mich an eine, es war jetzt im Zuge der Firmenvorbereitung, letztes Jahr irgendwie war das, mit Jugendlichen. Ich hatte eigentlich mal völlig anderes vor und hatte dann irgendwie 5 Jugendliche vor mir sitzen, die dann irgendwann fragten, ob ich wissen wollen würde, wann ich sterb. So, gute Frage. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Wie ist es mit euch? Auf der einen Seite nö, auf der anderen Seite ja schon doch auch, weil das ja auch mal die Perspektive aufs Leben verändert. Also mit deren Wortwahl, aber ändert ja nochmal die Sicht aufs Leben. Da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich eine ziemlich spannende Frage. Ob ich das wissen wollen würde? Ich würde mal pauschal sagen, nein. Auf der anderen Seite, gut, gibt es jeden Tag nochmal eine andere Qualität, aber auf der anderen Seite glaube ich, je näher der Tag rücken wird, desto weniger erquicklich wäre das dann.
Ja, und dann kommt ja noch was dazu. Ich weiß nicht, ob das dir auch schon so ging, aber ich weiß, dass ich jetzt so im zurückliegenden Erwachsenenalter mal eine Phase hatte, da hat mich die Perspektive aufs Sterben schon irgendwie mit einer Sorge erfüllt. Und das war mir irgendwie schräg, dass das mal so sein wird. Heute würde ich sagen, habe ich einen total entspannten Umgang damit. Wenn das eines Tages so kommt, dann kommt das so. Meine Sorge wäre eher, wenn ich wüsste, wann es kommt, dass ich dann die Unbeschwertheit nicht mehr hätte, sondern tatsächlich irgendwie so Bucketlist-mäßig irgendwie in Stress geraten würde, verschiedene Dinge zu erfüllen oder nicht zu erfüllen oder ne,
gut, wie auch für immer. Mich ist es weniger eine Frage des Fakts an sich, was mich berufsbedingt, weil ich da einfach auch genug ungute Dinge schon gesehen, erlebt und gemacht habe. Es ist eher das eine Frage des Wie. Also das beschäftigt mich eher. Also die Angst zu haben, wenn wir jetzt an Flutkontext denken oder halt auch einfach so Sachen wie chronische Atemwegserkrankungen, dieses Thema Ersticken oder so. Also so, es ist halt, also, boah, nee.
Ja, es ist der nächste Punkt, um den es geht, ne? Es
also
ist
da,
nicht jedem vergönnt, abends einschlafen zu dürfen und morgens einfach nicht mehr aufzuwachen.
Also das ist was mich eher beschäftigt und mit, Angst ist auch das falsche Wort, aber so ein bisschen mit Sorgen eher erfüllt. Wie wird das bei dir sein? Als wann? Also das, dass ich irgendwann sterben werde, das ist, oh, gut, lässt sich nicht vermeiden, das ist dann so. Aber das ist tatsächlich was mir so als Fakt aktuell gar keine Angst oder also das beschäftigt mich tatsächlich eher ganz, ganz minimal. Also einfach dadurch, dass ich jetzt am Sonntag noch bei jemand Sterbenden war, der am Montag dann auch gestorben ist, das ist auch nicht sehr, sehr doll gewesen ist. Ja, dachte ich mir auch, ja, hoffentlich geht das ein bisschen friedlicher noch. Ging Gott sei Dank schnell, aber ja, also berufsbedingt kriege ich halt oft einfach auch Dinge zu sehen, von denen ich mir denke, ja, oh Gott, der Arme oder die Arme. Also von daher weiß ich halt schon, welche Bandbreiten es da geben kann und wird.
Und was mir dann häufig auffällt, weil ich ehrenamtsbedingt ja dann in die Situation nach dem Sterben komme, zu den Angehörigen, und meistens sind das, ja, ne, wenn wir von der psychosozialen Notfallversorgung alarmiert werden, sind das ja Ausnahmesituationen, weil Sterben unvorhergesehen eingetreten ist, dass ich häufig dann auch in Haushalte komme, wo Sterben vorher nie Thema war und Angehörige dann völlig ratlos zurückbleiben. Also, ne, welche Form von Beisetzung, welche Form von Vorsorge ist denn getroffen worden? Haben wir überhaupt Geld, um jemanden beisetzen zu können? Und das einfach zeitlebens nicht thematisiert wurde. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit und insbesondere in Rheinland-Pfalz, mit dem vermutlich liberalsten Bestattungsgesetz in der ganzen Bundesrepublik, macht es ja noch 5-mal mehr Sinn, sich mit seinen Liebsten darüber zu unterhalten, was ist, wenn, weil zumindest mein praktischer Erfahrungswert ist, wenn es zu Lebzeiten mal besprochen wurde,
macht es vieles einfacher.
Dann macht es das für die, die zurückbleiben, die an der Trauer schon schwer genug zu tragen haben, oftmals viel einfacher, weil sie nicht noch rätseln müssen.
Das erlebe ich tatsächlich auch. Also ich habe gerade auch mit Blick auf dieses Bestattungsgesetz auch mittlerweile viele Dinge schon erlebt, wo ich denke, oh, letztens noch in der Metzgerei oder der Bäckerei irgendwie, ich kam vom Friedhof und war nicht so angezogen wie jetzt.
Warst du eindeutig als Friedhofsgänger zu erkennen, ja?
Dann irgendwie so im Smalltalk gehalten, weil es jetzt eigentlich auch so ein Stück berufsbedingte Leidenschaft von mir ist, einfach mit möglichst vielen Leuten immer mal ins Gespräch kommen und habe dann mit der Verkäuferin gesprochen und ja, so nach dem Motto schnell einkaufen nach dem Friedhof und so, ja, und dann hat die dann, was ja auch Teil dessen ist, warum ich das mache, angefangen so von sich zu erzählen, so schwierige Situation gerade und woran liegt's, ja, Verstorbener und der wollte eine dieser neuen Trauer, also neue Bestattungsformen haben und damit kommt sie momentan für sich so gar nicht klar, weil es jetzt gar keinen wirklichen Weg gibt, sich von ihm für sie so wirklich immer mal wieder zu verabschieden. Also so da die Grenzen dieser Bestattungsformen halt sehr hart gespürt hat. Sowas erlebe ich
unbedingt
öfter. Also wenn klar, Wille von Verstorbenen, um Gottes Willen, aber das ist für mich nicht immer 100% alles genau durchdacht, was für Folgen das haben könnte.
Und gleichzeitig, ich habe das an anderer Stelle jetzt im zurückliegenden Jahr auch schon diskutiert. An anderer Stelle, da ging es um eine Seebestattung, das geht ja schon relativ lange. Und die Schwierigkeit, keinen Ort vor Ort zu haben, den man anlaufen kann, gleichzeitig ja aber die Freiheit in sich birgt, dass ich als Zurückbleibender mir den Ort schaffen kann.
Ja,
was Gott, auch immer, genau, die Frage ist, komme ich selber auf die Idee oder habe ich wen um mich rum, der mir diese Brücke bauen kann?
Das ist der Punkt, Lösungen, den ich damit meine.
Genau, da Lösungen zu finden, weil ich erinnere mich, dass es meiner Oma, also beide Großmütter haben Söhne zu Grabe getragen im Erwachsenenalter. Und bei der einen, also mein einer Onkel ist aber nicht in dem Heimatort meiner Großmutter beigesetzt worden. Und das war der ganz fürchterlich schlimm, dass sie einfach dieses Grab nicht anlaufen konnte. Und dann hat man überlegt, was macht man, und hat entschieden, beim Steinmetz einen kleinen Stein in Auftrag zu geben mit dem Vornamen meines Onkels und hat diesen Stein mit auf die Gräberfläche zu meinem Großvater platziert. Und dann hatte meine Oma einen Anlaufpunkt. Und den hat sie auch angelaufen. Und das mag jetzt rückwirkend freie Interpretation sein. Ich meine aber, dass das Thema im Ort war, warum dieser Name da jetzt und der wäre ja da nicht und wie auch immer. Und gleichzeitig denke ich, das ist doch total egal, ob das der Lindenbaum um die Ecke ist oder die Friedhofskapelle 2 Orte weiter oder bei mir im Garten. Ich eine Möwe oder einen Leuchtturm platziere, weil ich das mit wem verbinde.
Ah, das ist halt das, was du meinst. Und also warum ich den Tag, warum das Thema halt für die Folge sehr, sehr wichtig finde. Also es nutzt ja nichts, wenn das passiert. Du musst dir, glaube ich, immer wieder über die Tragweite von so Entscheidungen bewusst sein. Also du musst dir bewusst sein, was es heißt, okay, mein Sohn wird nicht hier beigesetzt, sondern da und da. Was könnte das für Konsequenzen für mich haben? Und es ist ja keine Schande zu sagen, okay, das kann ich emotional nicht, weil mir fehlt ein Ort zum Trauern. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss, sondern dass du da auch irgendwie gucken musst, wo kriege ich vielleicht eine andere Möglichkeit. Aber da musst du drüber sprechen und können.
Das
und einen Raum haben oder jemand haben, weil ich schon auch erlebe, da denke ich mir manchmal, also, warum kommt ihr da nicht selbst drauf? Also, du bist dann so mit dir beschäftigt in deinem Trott, du brauchst dann halt einfach manchmal den Impuls von außen, der dir sagt, warum machen sie das nicht? Warum machen sie das nicht?
Und insbesondere in der Thematik, die ja keine Thematik ist, die du mit zu Kaffee und Kuchen nimmst. Also wie häufig begegnet dir, jetzt dir vielleicht noch eher, weil mit dir sitzt ein Herr Pastor irgendwo am Kaffeetisch, aber wie häufig begegnet dir denn als normalsterblicher Zivilist, dass es um Sterben, Tod und Trauer geht in der Begegnung. Eigentlich ja nicht.
Ich persönlich bin da halt, gut, das ist berufsbedingt, natürlich ist einer, aber ich habe halt für mich irgendwann im Leben beschlossen, aus Situationen, die mich überfordern oder die mich herausfordern, die nicht einfach an mir vorbeigeschehen zu lassen, sondern Handlungsimpulse daraus zu ziehen. Also ich weiß, dass ich mich mit dem Thema berufsbedingt eh intensiv auseinandersetze, aber nachdem ein Mitbruder von mir vor jetzt 10 Jahren gestorben ist, recht plötzlich an der Lungenembolie, also ich auch für mich beschlossen, okay, bevor ich irgendwann hier im Pfarrhaus alleine tot gefunden werde und keiner weiß, was zu tun ist, weil ich mit einem Mitbruder von mir die Beerdigung da so im Hintergrund noch organisieren muss, um den zu entlasten, mache ich mir lieber mal irgendwie Gedanken. Natürlich schiebe ich den Mist jetzt auch schon wieder ewig lang von mir her, aber das Thema war schon mal da. Ja.
So, und das ist ja auch ein Punkt, ne? Dass einem das begegnet und dass man das ein Stück weit mitnimmt. Und auch das kennen wir ja. Also wie häufig, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber in meiner Jugend haben wir relativ viele Jahrgänger zu Grabe getragen, weil sie bei Verkehrsunfällen ums Leben kamen und nicht angeschnallt waren. Und die Konsequenz, das erste halbe, dreiviertel Jahr war, dass alle sich ordnungsgemäß angeschnallt haben. Und dann ist dasselbe wieder eingerissen. Und so leben wir ja auch. Also wir haben Menschen mit einem erhöhten Risikobewusstsein um uns rum, ne? Die mögen diesen Kitzel. Wir rauchen und wir trinken Alkohol, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut. Ne? Also so. Ja, das gehört ja schon auch immer mal dazu, sich den Themen wieder anzunähern oder sie ein Stück weit zur Seite zu schieben, weil so ehrlich müssen wir ja auch sein, wenn unser Leben ausschließlich aus Sterben, Tod und Trauer bestehen würde, dann würde es gegebenenfalls auch doch irgendwann mal grau werden über unseren Köpfen.
Also ich erlebe das ja dadurch, dass ich das halt beruflich recht viel mache, also mich schockt mittlerweile halt auch wenig mehr. Also ich würde mal sagen, dass ich da in dem Bereich schon eher ein Stück abstumpf, was auch, glaube ich, gut ist, weil es mir hilft, distanziert zu bleiben und nicht jeden einzelnen Trauerfall mit nach Hause zu nehmen und da mich lang mit zu beschäftigen. Aber die Hemmschwelle zu, das triggert mich gerade und beschäftigt mich und nimmt mich emotional mit, wird immer höher. Also das ist aber auch okay so.
Cool, das könnte man ja auch positiv formulieren und sagen, man entwickelt eine gewisse berufliche Routine, ja, und wir beide wissen aus unserem, ich sage jetzt mal, professionellen Kontext, dass Mitfühlen das eine ist. Sobald wir in ein Mitleiden kommen, werden wir handlungsunfähig, ja, dann ist keinem geholfen.
Keine Frage. Also so, ich sehe, ne, da auch meinen Anspruch grundsätzlich darin, dass wenn irgendeiner da die Fassung nicht verlieren sollte, bin ich das. Es muss irgendjemand da sein, der das Ganze professionell, seriös und in aller Ernsthaftigkeit managt, macht und gestaltet. Das ist mein Job. Bei Pater Gerd Eichelshofen haben wir das damals im Beichtkurs gelernt. Man soll sich nicht emotional mit ins Bett dazulegen, das wird keinem was helfen.
Also ein spannendes Bild.
Wenn da jemand im Bett pflegebedürftig, krank, tot, sterbend da vor sich hinlegt, die Grenze des Mitfühlens ist das Bett und man legt sich da gefälligst nicht noch dazu.
Ja, aber das ist ein spannendes Bild. Aber um an diesen Punkt überhaupt kommen zu können, wäre es ja vielleicht tatsächlich mal spannend, mit wem in meinem privaten Umfeld kann ich das denn thematisieren? Wo glaube ich denn, dass wenn ich das anspreche, die wenigste Irritation auslöse oder vielleicht auch die größte Irritation auslöse.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit Benjamin da letztens schon, ich habe da mit Benjamin öfter schon mal drüber gesprochen, über das Thema, über auch so Sterbefürsorge, Bestattungsformen, weil der das alles für sich schon geregelt hat. Gut, der ist auch Jahrgang 1980, da kann man schon mal eher drüber nachdenken.
So viel Charme.
Ich weiß. Benjamin würde den verstehen. Und wird den verstehen. Ich halte dem immer vor, der ist älter.
Ja, das war jetzt gar nicht rauszuhören.
Ja, mit dem halt, weil Benjamin und ich auch im Urlaub öfter schon über Friedhöfe grundsätzlich touristischer Art gegangen sind. Ich weiß, dass wir in St. Petersburg mal irgendwie über einen Friedhof gegangen sind und uns geguckt angeguckt haben, wie so da mit Sterben und Tod und Gräbern umgegangen ist, was ja auch nochmal eine ganz andere Art hat, weil ja so auf dem Friedhof von St. Petersburg ist mir sehr deutlich aufgefallen, dass die alle in ihren Steinen diese Gesichter mehrheitlich rein graviert hatten. Also das ist so eine sehr zum Bild auf Grabstein neigende Kultur.
Okay.
Während es in Tschechien auf dem Friedhof Urnengräber gab, die sahen aus wie Mikrowellen. Also so rechteckig liegend.
Okay.
Das ist klar, also allein aus dem Hintergrund war so ein Gehen auf Friedhöfe für mich schon immer irgendwie, also gehörte für mich immer irgendwo zum Urlaub mit dazu, so um, ich war am Grab von Leonhard Euler, Mathematiker, ich war am Grab von Franz Kafka, also einfach um, es ist so ein klassisches touristisches Interesse, aber auch so ein bisschen dieses, wie funktioniert hier das, weil Friedhöfe für mich in vielen Dingen schon auch irgendwo ein hochkommunikativer Ort sind.
Absolut.
Also so im Miteinander, aber halt auch im Angehöriger zu Verstorbener. Also das fand ich schon immer faszinierend und spannend. Und von der Anlage ist ein Friedhof eigentlich ja, wenn er gut gemacht ist und gepflegt ist, eigentlich ein, klingt jetzt makaber, schon noch schöner Ort. Also wenn ich mir so an manchen Friedhof, in den Dreher Hauptfriedhof denke, also war ich als Kind mit meiner Mama regelmäßig Blumen gießen bei Oma und Opa am Grab, da war ich immer gerne mit, weil es halt einfach irgendwie diese Ruhe, du hast da mal ein Eichhörnchen gesehen, da ein Vogel.
Und in Koblenz ist er ja tatsächlich der Hauptfriedhof ja anteilig mit Parkanlage, mit seltenen Bäumen auch, ne? Also das, und es gibt ja auch so riesige Konstrukte, wo der Linienbus durchfährt an,
das klappt, ja,
an Friedhof.
Ja, ja, so, also ne? Deshalb
und
aus dem
Friedhofskultur, da hast du schon recht. Das ist ganz spannend. Ich erinnere mich, dass ich in meiner Jugend die Friedhöfe, da haben wir verschiedene Sommer in Südfrankreich verbracht und ich da auch das total spannend fand, weil die Friedhofskultur so eine ganz andere war wie bei uns und ich innerlich so ein bisschen dachte, wie cool wäre es eigentlich, ein Grab in Südfrankreich zu haben. Da musste nicht hingehen und Blumen gießen, weil die haben aufgrund der Hitze, die da haben, damals maximal Plastikblümchen gehabt. So, ne? Und bei uns war ja dann im Sommer schon immer das Duell, wer geht auf den Friedhof und gießt gerade mal noch den Opa.
In der Kindheit kann ich mich erinnern, in Trier auf dem Friedhof, in den älteren Grabreihen, so diese 1800-Batsch-Dinger mit diesen riesen Mausoleumskonstruktionen. Also das fand ich immer hochgradig interessant. Wenn du da so siehst, da hast du dann von Familie Müller, die so eine monstergroße Statue von einem Engel da haben, den du von der Hauptstraße schon siehst. Also das fand ich immer fasziniert, also mich hat das auch immer fasziniert, es ist vielleicht ein bisschen morbide, aber für mich hatte das, also für mich gehörte das, glaube ich, mittlerweile auch einfach ein Stück zum natürlichen, der Tod an sich macht mir keine Angst dabei, also es ist irgendwie, glaube ich, schon, dass mir das da in einem vernünftigen Umgang mit dem Thema geholfen hat, würde ich jetzt mal für mich behaupten. Wobei es ja schon auch in vielen Dingen, also so teilweise ja komische Züge hat, was so Umgang des Menschen mit dem Tod betrifft. Also wenn ich an diese Dias de los Muertos in Mexiko denke, dieses farbenfrohe Totenfest, was mir, also ich habe da gar keine Beziehung zu, aber das ist mir über den James-Bond-Film, über Spectre, dass die Eröffnungsszene spielt während der.
Ich kenne nur den dazugehörigen Zeichentrickfilm einer renommierten Zeichentrickfirma.
Ja, das ist auch, also, ja. Aber in vielen Dingen, muss ich halt schon auch sagen, entwickelt sich das in Deutschland irgendwie im Vergleich zu dem, was unsere Eltern, Großeltern ja noch kannten, so dieses, dass der Leichnam quasi mehrere Tage noch zu Hause im Schlafzimmer ist, entwickelt sich immer irgendwie mehr. Ich will nicht sagen Schnelllebigkeit, das ist das falsche Wort, aber mir fällt auch kein adäquates ein.
Hast du nicht neulich noch erzählt, du hättest bei der einen Beisetzung ewig warten müssen, bis die Familie einen Termin gefunden
ja,
hat?
Ja, oder das kommt, also es kommt beides irgendwie, so ein möglichst outsourcen außer Haus, also so dieses, dass der Verstorbene noch zu Hause ist, erlebe ich ganz, ganz selten noch irgendwie.
Das habe ich schon, also das habe selbst ich.
Das hatte ich beruflich
schon nicht mehr erlebt.
Lokal schon auch nochmal, dass ich öfter noch gerufen worden bin zu jemand, der ist schon verstorben, können Sie noch zum Segnen kommen? Das habe ich so seltenst mittlerweile mehr. Und tatsächlich dieses, dass der jetzt gestorben ist, das passt uns gerade gar nicht. Wir sind die nächsten Wochen allen in Urlaub. Wir machen die Beerdigung im September. Also wir haben jetzt eine Beerdigung da unten ausgemacht für den, da bin ich noch im Urlaub für Ende August, also für den so um den 25. oder so. Ich mir auch, also das ist für mich manchmal völlig surreal und unbegreiflich.
Und das ist tatsächlich für mich persönlich was ich glaube, dass uns das nicht passieren würde, weil ich schon auch den Akt des Beisetzen als was erlebe, das ich brauche, damit ich es begreifen kann, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Ja.
So, ne? Also, dass das auch irgendwie mit, ich sag mal, dem Hinabsenken in die Erde oder dem Stellen in die Urnenwand oder wie auch immer, dass es einen Schlusspunkt bekommt. Und ich habe ja eine Beerdigung, da das nicht so ganz so gut funktioniert. Das war die Beisetzung meiner Oma. Da ist ein Beerdigungsgast umgekippt vor der Tür. Und dann hat man Notarzt und einen Krankenwagen bestellt, weil es dem Herrn auch nicht gut ging. Und der Prozess der Beisetzung lief aber weiter. Und wir sind also dann von der Aussegnungshalle ans Grab, der ist irgendwie von anderen Friedhofsbesuchern oder, ne, ich sag mal, entfernteren Verwandten dann und Freunden betreut worden. Und in dem Moment, wo die Urne meiner Großmutter ins Grab abgesenkt wurde, ist der Notarzt mit Blaulicht über den Friedhof gerollt. Und das hat in meiner Wahrnehmung so einen krassen Bruch verursacht, dass ich ewig brauchte, bis ich das irgendwie rund hatte, ne? Weil das so surreal war.
Aber gerade den Moment finde ich auch nach, also ich beerdige jetzt seit fast 13 Jahren, erlebe ich in den 13 Jahren immer noch als den Moment erlebt, wo plötzlich mit einmal, wirklich wie mit Fingerschnipp, was anders ist. Es ist ganz, es ist wirklich, bei der Mehrheit der Beerdigungen fängt dann, sobald Urne im Grab, Sarg im Grab, wie ein Schalter umgelegt und dann ist, brechen alle irgendwie plötzlich alle nochmal in Tränen aus. Also es ist wirklich, es ist spannend, in dem Augenblick mitzuerleben, weil ich für den Augenblick immer schon denke, er ist ja schon oder sie ist ja schon tot. Aber dieses greifbar und sichtbar machen, wie das plötzlich losbricht. Und ich kann mich an italienische Beerdigung erinnern. Nun neigt der Italiener und die Italienerin an sich ja generell zu einer sehr nach außen und offensiven Theatralik und einem offeneren Umgang mit Emotionen als wir Deutschen. Ah, da stand ich an dem Grab, das war damals vielleicht noch Diakon, hat dann beigesetzt und war dann gerade, ist gerade die Urne oder der Sarg, irgendwas, Urne oder Sarg runter. Da fing eine Beerdigungsteilnehmerin so an zu schluchzen, zu schreien, zu kreischen, so hysterisch, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die kriegt hier gleich einen Nervenzusammenbruch, Panikanfall, die muss von drei Leuten gestützt werden. Also es war wirklich ganz, ganz erschreckend. Das hat sich bei mir.
Das habe ich
mir echt
im Rahmen von PSNV-Einsätzen mit Familiensystemen aus Osteuropa auch schon erlebt. Die Männer verstummen und die Frauen werden hochemotional und reißen sich die Haare vom Kopf. Und der gemeine Deutsche, der dann mit dabei steht, der guckt dann mit ganz großen Augen, weil diese Form von.
Ja.
Von emotionalem Ausbruch sind wir ja nicht gewohnt. Ne? Der gemeine Deutsche schneuzt irgendwie zurückhaltend in sein Taschentuch und dass an Emotionen auch ganz andere Ausprägungen haben kann, das da haben wir ja nicht so die Routine drin.
Und auf der anderen Seite teile ich das, was du mit der Blaulichtgeschichte da beschreibst. Also wenn was schief geht und es in dem Moment schief geht,
ja, ich kann mich ja noch so eine Situation erinnern. Da habe ich dann einige Jahre später mit einer Freundin drüber gesprochen, die irgendwann in ihrem Berufsleben dann mal noch Bestattungsfachkraft wurde, also tatsächlich auch mit Ausbildungsabschluss. Da war ich war schon volljährig, war schon in Koblenz, als mein Opa verstarb, aber sagen wir mal, halb so alt, wie ich heute bin, würde ich irgendwie sagen, vom Gefühl. Und da war die Aussegnungsfeier in der Aussegnungshalle und die Beisetzung sollte dann zeitversetzt im Urnengrab passieren. Und wir haben aber den Sarg verlassen. Also es war nicht der Bestatter fährt den Sarg aus dem Saal und dann löst die Trauergemeinde sich auf, sondern wir liefen weg. Mhm. Und ich dachte immer, wir können den Opa doch da nicht stehen lassen. Also was ist, wenn der den Deckel aufmacht und tut, also wir können den doch jetzt nicht allein lassen, so, ne? Das passierte irgendwie in meinem Kopf und meine Freundin sagte dann irgendwann, ja, das war vielleicht vom Bestatter nicht so ganz schlau. Sie würden in der Regel den Sarg, also der Sarg würde die Gemeinde verlassen und dann ist irgendwie aufgeräumt, damit genau das nicht passiert. Seitdem ist mir dieser Gedanke auch nicht mehr gekommen, ne? Aber ich weiß noch in dem Moment, aber es war sowieso ein bisschen skurril, weil für meine Oma auch klar war, die Aussegnungsfeier hatte in ihrem Kopf länger gedauert, wie sie dem Gasthaus gesagt hat, dass wir zum Beerdigungskaffee kommen und die hatte so große Not, dass alle jetzt los, zack, zack zum Beerdigungskaffee und ich war irgendwie so,
Übersprungshandlung irgendwie.
So genau. Was passiert hier jetzt gerade?
Aber ich erinnere mich in dem Kontext an ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube, es muss im Saarland irgendwo gewesen sein. Beisetzung, Sarg. Die zwei Sargträger vorne waren nicht so stark wie die Sargträger hinten.
Oh je.
Und beim Ablassen des Sarges im Grab haben die vorne schneller nachgelassen als hinten, dass der Sarg aus der waagerechten in die Schräge so nach unten gerutscht ist. Man hat dann immer nur so hinter mir ein gehört und dachte, oh Gott, ich habe dann nur gedacht, um Gottes Willen, gut, dass sie ihn nochmal gefangen haben. Er war auch nicht so leicht, der Verstorbene, das muss man ja auch dazu sagen, aber
ja, und das sind
in den Momenten bin ich echt froh, wenn das unfallfrei gelaufen ist.
Das sind so Momente einfach, ne? Ja.
Warum erzählen wir diese ganzen Anekdoten? Ich glaube, aus dem Grund, warum der Memento Mori-Tag da ist.
Und so wichtig ja offensichtlich auch. Also wenn wir beide schon Punkte finden, über die wir es spannend finden, auszutauschen und wir beide haben, ich sag mal, jetzt im erweiterten Sinne berufsbedingt ja regelmäßiger mit diesen Themen zu tun, wie ist es dann, wie hilfreich und wertvoll kann es für jemanden sein, bei dem das nicht in den Alltag gehört und es trotzdem irgendwie spannend ist, da hinzugucken.
Ich glaube, vor allen Dingen aus meiner Glaubensperspektive als Seelsorger an der Stelle ist es ja vor allen Dingen auch dem Tod ein Stück die Angst nehmen. Also die Angst vor dem Tod zu nehmen. Also ich sehe halt für mich, dass mir das in dem Sinne keine Angst macht, weil ich jetzt nicht daran glaube, dass mit dem Tod alles zu Ende ist, sondern dass das nur der Schritt ist, der mich aus meinem Glauben heraus in Richtung Auferstehung, Ostern und Herrlichkeit führt. Also aus der Perspektive ist das für mich schon, lässt mich das ein Stück auch gelassener darauf blicken.
Ja, in dem Moment, in dem man die Themen einlädt, Bestandteil des Lebens zu sein, verlieren sie ihren Schrecken. Also jetzt, ich verstehe deinen Blickwinkel da drauf und ja, bin auch ich katholisch erzogen. Gleichzeitig habe ich keine Vorstellung, was passiert, wenn ich nicht mehr bin. So, Überraschung, wir werden es erfahren.
Ich bin jetzt Profi, was das betrifft, aber Ahnung habe ich ja auch nicht. Ich habe Hoffnung.
Und auch das gehört ja zu den Themenfeldern einfach dazu, ne? Dass der Mensch, der ja sonst immer alles kontrollieren will und eine Struktur schaffen und Parameter schaffen, in dem Moment, in dem wir in die Themenfelder Sterben, Tod und Trauer kommen, ist uns das aus der Hand genommen.
Und ich glaube halt auch bei allem,
da müssen wir vertrauen ins Universum, den lieben Gott, was auch immer.
Ich glaube halt auch bei allem Mist und allem Schrecken, den ich in dieser beschissenen Flutsituation damals erlebt habe, ist das für mich eine der prägendsten Erfahrungen aus diesem Kontext heraus. Du hast erlebt, wie schnell dein Leben zu Ende sein kann. Das hat für mich halt auch viel Blickwinkel nochmal drauf geändert, dass ich mir denke, okay, du weißt nicht, ob du morgen noch lebst, jetzt mal überspitzt formuliert. Du kannst jedem Tag irgendwie trotzdem noch was Positives abgewinnen, du kannst irgendwie das Beste aus dem machen, was dir geschenkt ist. Dinge auf die lange Bank schieben, nutzt halt auch nichts. Genieß dein Leben, leb's, find Dinge, die dir gut tun.
Genau, da sind ja jetzt schon wieder große Fässer, die du anteilig aufmachst, ne? Aber ich glaube zumindest, dass wir die Chance haben, und wenn wir auch einen Scheißtag hatten, und manchmal haben wir ja auch einfach Scheißtage, dass wir trotzdem für uns die Gewissheit haben dürfen, dass es uns zusteht, mit dem einen guten Gedanken auf den Tag diesen abzuschließen. Und das nimmt uns keiner.
Ja.
Und dann kann man da, also ich bin, wie viel Mist schiebst du gerade berufsbedingt von links nach rechts und wie viel?
Wir haben keine Zeit dafür.
Wie viel Herausforderungen schiebe ich jetzt auf dem Schreibtisch noch irgendwie in schöne Haufen, damit ich dann ab morgen irgendwie in meinen Sommerurlaub starte. Nichtsdestotrotz ist es ja an mir, mit dieser einen klitzekleinen Sache der Zufriedenheit über den Tag mit dem abzuschließen.
Das erinnert mich an irgendeinen Satz, der im Kondolenzgespräch letzte Woche gefallen ist, als ich für die Beisetzung letzten Donnerstag das Gespräch geführt hatte. Da war dann auch irgendwie, ja, wie war der denn so als Mensch? Mhm. Och, er hat immer gute Laune gehabt, also so von seiner Art, so ein Optimist. Ja, ja, das kann man schon sagen. Dann sagte dann irgendwann die Tochter, oh, er hat immer gesagt, wenn schon Scheiße, dann schöne Scheiße.
Ja.
Das fand ich gut.
Ja.
Das musste ich dann noch in der Beerdigungsansprache zitieren.
Ja.
So in die Richtung sehe ich das tatsächlich auch.
Und jetzt ist es tatsächlich so, um den Haken zum Thema nochmal ganz zurückzuschlagen, es gibt eine Internetseite zu diesem Tag. Wir haben nicht gefragt, ob ich die nennen darf. Ich mache jetzt einfach Werbung selbst bezahlt. Unter mementotag.de kann man sortiert nach Postleitzahlen und in der Kategorie Online-Veranstaltungen schauen, wo in Deutschland am 8.8. anlässlich dieses Memento Mori-Tages eine Veranstaltung stattfindet. Und da geht es von, ne, als Angehörigenpflege über kreatives Schreiben, über Austausch zum Kaffee, es gibt Literatur. Also es gibt wirklich eine große, große Breite an Angeboten, die in irgendeiner Form einladen, sich den Themen Sterben, Tod, Trauer, Vergänglichkeit, Vorsorge zu stellen, wenn man
Ich würde den Link auch nochmal in die Adresse nochmal in die Shownotes packen, wenn man mir die gleich auf einen Zettel schreibt.
Also selbstverständlich.
Aha, ist die beste.
Gelegentlich?
Immer. Zum Podcast aufnehmen geht auf jeden Fall. Meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Ich habe gute Laune.
Ja. Schön, das lassen wir jetzt genauso stehen.
Ich kann dir das auch auf Audio sprechen, dann kannst du dir das für schlechte.
Nee, auf dem Audio.
Dann für schlechte Momente.
Ja, das für den Scheißtag, kann ich mir das dann rausziehen.
Vielleicht machen wir daraus eine Marktlücke.
Komplimente?
Ja, ihr schickt uns Sätze, die ihr gerne regelmäßig von Fremden gehört hören wollt. Und wir sprechen die euch auf, eventuell mit verstellter Stimme, damit es ein bisschen fremder klingt. Und dann könnt ihr euch die vorspielen.
Jetzt wird's aber wild, Herr Pastor.
Ich bin mal so ein bisschen, was so Marketing und wirtschaftlich Denken betrifft, immer nah am
Kunden.
Kundenorientierung.
Da hat man mehr von, als wenn man bei dir einen Ablassbrief kauft, auf alle Fälle.
Oh, die sind out. So, Freunde der Sonne.
Dann sind wir mal gespannt, ob wir eine Rückmeldung bekommen über unseren Instagram-Kanal @letoziso, ob es sich am 8.8. bei euch zufälligerweise ergibt oder ergeben hat, dass eines der benannten Themenfelder aus den letzten gemeinsamen Minuten hier Thema wurde. Hm. Vielleicht passiert es ja auch an einem anderen Tag im August.
Jo, ansonsten hören wir uns dann am 7.9. wieder, habe ich festgestellt.
Genau.
Ich habe eben das Thema gehört, was wir überlegt hatten. Ich habe es schon wieder vergessen.
Das ist nicht schlimm, dafür hast du mich.
Ich sag ja, meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke. bevor ich dir einen schönen Urlaub wünsche, was ich jetzt damit indirekt schon mal getan habe, hast du einen Blumenkübel?
Oh, ich glaube tatsächlich, mein Urlaub ist der Blumenkübel. Ich habe festgestellt, dass die Zeitspanne zum letzten wirklichen Urlaub jetzt doch ein bisschen lang war, weshalb ich mich besonders freue. Und du hast ja eben gesagt, du hast Bücher aufgestockt für deinen Urlaub. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich hätte noch genug ungelesene Bücher im Schrank gehabt, aber ich habe tatsächlich für den Urlaub auch ein neues Buch aufgestockt und ich bin sehr zuversichtlich, dass es nicht nur ein Buch werden wird in den kommenden 2,5 Wochen. Ich freue mich sehr. Was ist dein Blumenkübel?
Urlaub. Ich habe quasi ab dem 10.8. Urlaub. Es wird Zeit. Und ich glaube, mein Blumenkübel ist tatsächlich gewesen, dass ich in Lissabon in Urlaub war. Das ist noch nicht so lange her. Ich weiß gar nicht, ob man das dazwischen nochmal gehört. Ich weiß es nicht mehr. Und dass ich eine Buchreihe für mich entdeckt habe, Dungeon Crawler Karl. Ist für mich als Rollenspiel, Videospiel spielender Mensch ein Genuss, das zu lesen. Dummerweise kommt der dritte Band erst im November. Auf Englisch sind die schon alle draußen. Jetzt werde ich mir überlegen, ob ich die auf Englisch lese, aber ich kann ja so schlecht warten. Ich bin so ungeduldig.
Tja.
Das ist eines der ernsteren Probleme meines Lebens. Das ist mein Blumenkübel.
Sehr schön. Dann hoffen wir, dass für die ja dann letzten Tage der rheinland-pfälzischen Sommerferien bei unseren Zuhörenden noch der ein oder andere nette Moment und unbeschwerte Moment ansteht. Wünschen einen guten Start in den August und freuen uns, wenn es im September dann wieder heißt.
Hallo bei Lehrertochter und Zimmermannssohn.
Yay, macht's gut.
Ciao.